Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
La voilà la salle.
Ich kenne die Saar halt auch noch aus einer Zeit, als sie gestunken hatte und wenn man da reingesprungen ist, bekam man Hautausschlag. Es gab Zeiten, 60er, 70er Jahre, da war die Saar fischtot hier.
Die Lieblichkeit eines Neckars, die Hölderlin besingt, ist natürlich in der Saar nie gewesen. Sie war immer Industrieabwasserfluss. Das heißt, die Saar, die ich als Kind kennengelernt hatte, war kohlrabenschwarz. Das war wie Teer.
Wasser ist mein Element. Flüsse haben es mir angetan. Ich stamme aus München und kühlte mich als Kind im Sommer in der Isar ab. Ich studierte in Passau und ruderte auf dem Inn. Ich lebte in Berlin und wanderte an Spree und Havel. Zwischendurch fuhr ich in die Schweiz und schwamm in der Aare. Und dann zog ich nach Saarbrücken, fand eine Wohnung direkt an der Saar. Das erschien mir eine gute Wahl. Allerdings musste ich damit auch die Autobahn in Kauf nehmen. Sie führt direkt an der Saar entlang durch Saarbrücken. Heute weiß ich, der Verkehr auf der Autobahn fließt, auch nachts. Die Saar fließt nicht. Die Saar steht. Warum ist das so? Ich fand Menschen, die mir aus ihrer persönlichen Erfahrung Antwort geben konnten. Ich bin Anke Schäfer, die Saarland-Korrespondentin des Deutschlandradios. Und in diesem Wochenendjournal erzähle ich von Begegnungen mit Menschen an der Saar, die mich letztlich den Fluss lieben gelehrt haben, an dem ich wohne, so träge und trübe, wie er ist. Um die Saar verstehen zu lernen, starte ich im Elsass. Dort, wo der Fluss entspringt, in den Vogesen. Knapp unterhalb des Gipfels des 1009 Meter hohen Berges Donon. Die Saar speist sich aus zwei Quellflüssen, die nicht weit voneinander entfernt entspringen. Die Rote und die Weiße Saar. Weil die Weiße Saar höher liegt, gilt sie als die eigentliche Quelle. Sie wollen wir suchen. An der Landstraße D993, die auf den Donon führt, steht ein einfaches Schild. Quelle der Weißen Saar, 150 Meter. Hier also, knapp unterhalb des Berggipfels, machen wir uns auf. Roland Klein vom französischen Wanderverein Club Vosgien und ich. Zunächst suchen wir also die Quelle der Weißen Saar. Und dass wir auf dem richtigen Weg sind, zeigt uns ein kleines Rinnsal, das wir überqueren und das hier schon fröhlich fließt.
Ah, da ist die Saar, sehen Sie? Das ist ein ganz kleines Rinnsal. Sie ist gerade erst geboren, sie ist noch ganz klein. Sie ist ein Baby.
Also muss die Quelle der Weißen Saar weiter oben liegen. Wir steigen an dem Rinnsal bergan. Roland Klein kennt sich aus. Er ist über 70, lebt in Saint-Quérin, einem kleinen Ort in der Nähe. Das Wandern ist seine Passion. Er führt kleinere und größere Gruppen durch das Massiv des Donon, kennt hier jeden Grashalm, jeden Stein. Ein paar Mal ist er auch diesen steilen Hang schon hinaufgestiegen. Roland Klein reckt seinen Daumen in die Höhe. Wir sind auf dem richtigen Weg. Im Wald finden sich Wegzeichen mit einem blauen Kreuz. Der Donon ist einer der höchsten Berge in den Nordvogesen. Hier hatten schon Kelten und Römer ihre Kultstätten. Man kann von oben, vom Gipfel aus, weit in den Schwarzwald und nach Lothringen, aber auch ins Saarland blicken. Das Rinnsal zeigt uns tatsächlich den Weg zur Quelle. Es geht ziemlich steil bergan. Moos unter unseren Füßen, Moos leuchtet auch von den Baumstämmen.
Wir sind hier in einem Sumpf. Hier beginnt die Weiße Saar ihre weite Reise, die sie bis in die Mosel führt. Hier beginnt sie.
Plötzlich sehen wir Wasser unter dem Wurzelwerk hervorkommen. Aus vielen kleinen Erdlöchern tritt dieses Wasser an die Erdoberfläche, vereint sich nur sehr zögerlich zu einem Rinnsal.
Da ist sie, die Quelle.
Vous voyez, elle commence ici. On la voit sortir de terre à cet endroit.
An diesem Ort sieht man sie aus der Erde kommen. Ich hatte Ihnen ein Foto geschickt, das ich vor 10, 12 Jahren gemacht habe. Da gab es noch mehr Wasser.
Il y avait davantage d'eau. Et là, la source est, elle est toujours là.
Die Quelle ist noch da, aber jetzt ist es weniger Wasser. Hier beginnt sie.
Et c'est là qu'elle commence.
Roland Klein strahlt. Es hat ein bisschen was von einem Wunder. Das Wasser, das hier kristallklar an die Oberfläche gelangt, wo kommt es her?
Es kann von sehr weit her kommen, vielleicht aus einem Berg, der mehrere hundert Kilometer von hier entfernt ist. Das Wasser nimmt seinen Lauf unter der Erde und dann plötzlich kommt es heraus.
Roland Klein wirkt aufgeregt, aber er beteuert:
Nein, an die Quelle zu gehen, für mich ist das nichts Besonderes.
Für mich ist es etwas Besonderes. Ich lebe in Saarbrücken, ungefähr 80 Kilometer von hier, wo wir jetzt stehen, entfernt. Wenn die Saar vor meiner Haustür ankommt, wird sie sich mit vielen Zuflüssen vereinigt und grundlegend verändert haben. Jeden Tag laufe ich an ihr entlang. Ich wundere mich, dass sie so träge ist und dass sie nicht fließt, sondern steht, dass sie so trübe ist. Hier an der Quelle zu stehen, wo sie so rein und quick lebendig entspringt, das berührt mich.
Gut, ich denke, höher brauchen wir nicht zu steigen. Hier sind wir ja an der Quelle.
Also steigen wir vorsichtig, um an diesem steilen Hang nicht abzurutschen, durch den Wald wieder ab, gelangen zurück auf die Landstraße. Wir steigen ins Auto und fahren an einen Waldweg. Von hier ist es nicht weit zur tiefer gelegenen Quelle der Roten Saar. Die ist einfach zu erreichen und einfach zu finden, wird sie doch von einem kleinen Denkmal eingefasst.
Hier stehen wir also an der Quelle der Roten Saar. Der Weg ist ausgezeichnet mit einem Schild mit blauem Ritter. Dieser Ritter kommt aus Saargemünd. Und ich weiß gar nicht, vielleicht sieht man den auch noch zwischen Saargemünd und Saarbrücken.
Wir laufen gemächlich zurück zum Auto. Nicht weit von hier werden sich Rote und Weiße Saar vereinigen. 121 Kilometer wird die Saar dann die französische Region Grand Est, genauer Lothringen, durchfließen. Dann ist sie auf 11 Kilometern von Saargemünd bis Saarbrücken der Grenzfluss zwischen Frankreich und Deutschland. Dann fließt sie durch Saarland und Rheinland-Pfalz, bis sie bei Konz in die Mosel mündet. Die fließt in den Rhein, der wiederum in die Nordsee. Solange die Saar durch Frankreich fließt, ist sie ein weitgehend naturbelassenes Flüsschen, darf sich in Kurven durch die Landschaft bewegen, so wie sie will. Im Saarland wird sich das ändern. Michael Kipp, Reporter bei der Saarbrücker Zeitung, steht mitten in Saarbrücken am Staden. Das ist ein Park an der Saar. Sehr alte, teils exotische Bäume stehen hier und ein paar Bänke. Michael Kipp wohnt in einer Seitenstraße. Jeden Morgen joggt er in Richtung Frankreich.
Ich mag das morgens sehr hier, wenn es so ein bisschen still ist, die Stadt noch so vor sich hin dümpelt und die Natur hier erwacht. Das mag ich und ich habe da vielleicht schon ein bisschen romantisches Verhältnis zur Saar in der Beziehung.
Aber Michael Kipp ist fast 50 und kennt die Saar schon lange.
Ich kenne die Saar halt auch noch aus einer Zeit, als sie gestunken hatte. Und wenn man da reingesprungen ist, bekam man Hautausschlag. Zuflüsse wie hier die Rossel, die aus Frankreich in die Saar hier mündet, galt damals als schmutzigster Fluss Europas. Das sind jeden Tag tonnenweise Cyanid in die Saar reingeflossen. Es gab Zeiten, 60er, 70er Jahre, da war die Saar fischtot hier. Es gab keinen Fisch mehr. Die hatte hier, wo wir hier stehen, an der Saar, hatte die teilweise 42 Grad Celsius im Sommer. Fische können nur bis 38 Grad Celsius leben. Also die war mausetot, auch teilweise schon.
Von der anderen Saarseite weht der Lärm der Autobahn herüber. Die Stadtautobahn mit ihren vier Spuren prägt den Blick auf die Saar überall in Saarbrücken, auch vom Staden aus. Bleiben wir also mit dem Blick auf dem Wasser. das fließt nicht, sondern es steht. Das ist so, weil der Fluss von 1969 an über 30 Jahre hinweg zur Schifffahrtsstraße ausgebaut wurde. Kohle, Koks, Mineralöl, Erze, Metallabfälle, all das sollte aus dem Saartal über die Mosel und den Rhein in die Nordsee gelangen und dort zu den großen Seehäfen verschifft werden. Hat der Ausbau der Saar sich gelohnt? Wie viele Schubverbände, wie viele Schiffe fahren denn hier? Anfrage beim saarländischen Wirtschaftsministerium. Das verweist mich ans Umweltministerium. Das wiederum sagt, man habe keine Zahlen. Die müsse man beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn anfragen. Und dort antwortet man mir in einer E-Mail.
Zurzeit belaufen sich die transportierten Gütermengen auf ca. 3 Millionen Gütertonnen. Es konnten allerdings zu Höchstzeiten ca. 4,5 Millionen Gütertonnen verbucht werden. Damit wurden die Erwartungen zum Verkehrsaufkommen weit übertroffen.
Unklar bleibt, wie viele Schiffe hätten laut der 60er-Jahre-Planung für den Saarausbau täglich fahren sollen. Angeblich sind es heute 8 bis 10 täglich zwischen Konz und dem Hafen in Dillingen. Das ist einer Webseite der Flughafen Saarland GmbH zu entnehmen. Saarbrücken wird von den großen Schubverbänden nicht angefahren. Sicher ist, es war ein gigantischer Ausbau. Es entstanden insgesamt 6 Staustufen. Die Saar verlor darüber ihren ursprünglichen Charakter. Sie gleicht nun einer aneinandergereihten Seenplatte, wie Michael Kipp von der Saarbrücker Zeitung das ausdrückt. Vom ehemals mäandernden Fließgewässer ist nach Umsetzung dieses Mammutprojektes nichts mehr übrig.
Nur die Schifffahrtsstraße, 1,2 Milliarden Euro umgerechnet. Dazu kamen dann noch Dinge wie Autobahnbau, die haben ja auch gleichzeitig die Autobahn nebendran gebaut. Das waren dann auch nochmal knapp 1,5 Milliarden. Also ich schätze alles in allem dieses Projekt bis heute roundabout 4, 5 Milliarden Euro. Und damit ist es mit Sicherheit eines der größten Infrastrukturprojekte, die das Saarland jemals gesehen hat und jemals sehen wird.
Darf der Saarausbau als Infrastrukturprojekt als gescheitert angesehen werden? Diese Frage stellt sich. Auch die Umweltbilanz fällt nicht unbedingt gut aus. Allerdings liegt das nicht nur an der Kanalisierung. Früher gab es Lachse in der Saar. Die starben auch schon vor dem Ausbau. Kohlenschlamm floss im 20. Jahrhundert ins Flusswasser, Cyanid, PCB, Phenole, Arsen, Sulfat oder Quecksilber. Aus Chemiefabriken und Stahlwerken, aus Gruben und Kokereien, auch über die Nebenflüsse. Dazu das Abwasser der Menschen. Die Abwasserkanalisation der Ortschaften endete oft in den Nebenflüssen oder ganz direkt in der Saar. Noch im Jahr 1985 hatten erst knapp die Hälfte der saarländischen Haushalte einen Anschluss an eine Kläranlage. Dann starben 1986 auf einen Schlag rund eine 500.000 Fische an Cyanid. Das Gift war offenbar mit einem Schwung eingeleitet worden. Wer es war, ist bis heute unbekannt. Nun konnten höhere Umweltauflagen für die Industrie durchgesetzt werden. Auch wurden mehr Kläranlagen eingerichtet. Und seit dem Ende des Bergbaus im Saarland im Jahr 2012 nimmt auch der PCB-Gehalt im Wasser ab.
Das gehört zu den 10 giftigsten Stoffen der Welt. War früher in den Hydrauliködlen drin, die sie unter Tag verwendet haben. Ist immer noch ein Problem, findet man heute noch in Fischen, im Fett.
PCB baut sich nur langsam ab. Aber die Saar ist nicht mehr der tote Fluss, der sie mal war. Sie hat sich erholt.
Auch wenn das vielleicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit sozusagen passiert, weil es ist immer noch so dieses Image, das ist dreckiger Fluss. Aber heute sieht der Fluss eigentlich richtig gut, steht noch richtig gut da.
Das heißt, wir könnten im Sommer schwimmen gehen?
Kann man, ja.
Aber sie sieht ja nach wie vor jetzt nicht so lecker aus.
Ja, das sind Sedimenteinlagerungen, ne? Die kommen dann von den Zuflüssen, je nachdem, welche Sedimente die dann durchfließen. Wir haben hier viel Sandstein auch im Saarland und dann kommt dann halt viel Schlamm rein. Aber das sagt nichts über die Wasserqualität aus.
Was aber etwas über die Wasserqualität aussage, das sei die Zahl der Fische, sagt Michael Kipp. Und wie es in den Fischen, eben in ihrem Fett, aussieht.
Da werden die Werte immer besser, die Fischbestände werden immer besser. Also so voll wie die Saar im Moment ist, habe ich zumindest mal den Eindruck. Und auch wenn ich mich, es gibt einen Berufsfischer noch hier in der Saar, mit dem unterhalte, wird der das mit Sicherheit auch bestätigen. Und man sieht es halt auch, wenn man die Saar runterläuft, es sind wieder unfassbar viele Kormorane hier. Und die fressen am Tag richtig viel Fisch und das machen die auch nur dort, wo es ihn gibt. die Fischreiher, die sind auch hier. Eisvögel sehe ich morgens an der Saar, was ich unfassbar fand, ja, wie ich den das erste Mal da gesehen habe. Das sind dann halt so kleine Momente, wo ich dann denke, ja, es geht voran.
Michael Kipp hat seine Recherchen in einem Buch zusammengefasst. Es heißt Die Saar im Fluss der Zeit. Wir gehen weiter am Flussufer entlang und treffen auf zwei junge Frauen. Sie sitzen auf einer Parkbank. Die eine kommt ursprünglich aus Hamburg, die andere ist Saarländerin. Der Lärm beschäftigt sie.
Ja, wir haben da gerade noch drüber geredet. Ich finde persönlich schon, dass es stört. Einfach die Lautstärke und vor allem, wenn man hier hinkommt im Sommer zum Lesen, das irritiert einen schon ein bisschen. Also klar, mit der Zeit blendet man das aus. Aber es wäre schon viel schöner, wenn es einfach ruhig wäre.
Und wie ist es bei Ihnen? Was sagen Sie? Stört Sie das?
Also mich stört das schon, vor allem weil es eigentlich die einzige Grünfläche auch in Saarbrücken ist, wo man sich so aufhalten kann, jetzt außerhalb des Waldes. Also ich bin aus dem Saarland, bin aber auch auf dem Dorf aufgewachsen und das ist natürlich auch ein bisschen neu für mich, dass es jetzt so eine Geräuschkulisse gibt.
Auch Michael Kipp kann es eigentlich nicht fassen, dass die Autobahn die Stadt mit so viel Lärm verseucht, wie sie es tut. Und nicht nur das.
Ich habe mich ja mit der Geschichte des Flusses beschäftigt, natürlich auch mit der Geschichte der Stadt Saarbrücken, wie sie früher ausgesehen hat. Und auch nach dem Krieg, obwohl 11.000 Häuser weggebombt waren, was noch für Bausubstanz da war und was auch alles der Autobahn zum Opfer gefallen ist an schöner Bausubstanz. Ich finde das immer noch schrecklich. Aber Saarbrücken wollte eine Autostadt sein. Sie wollten nicht abgehängt sein, sie wollten den Autobahnanschluss. Da gab es kaum Widerspruch. Und vielleicht hat die Stadt irgendwann die Möglichkeit, da nochmal was zu machen. Oder wir brauchen vielleicht irgendwann keine Autobahn mehr und wir fahren alle auf der Wasserstraße. Ich weiß es nicht.
Wer in Saarbrücken von der Saar erzählen will, muss auch von der Saarautobahn erzählen.
Es gibt keine vergleichbare Stadt dieser Größenordnung, in der eine Autobahn mitten durch die Stadt führt.
Sagt die ehemalige Baudezernentin der Stadt Saarbrücken, Rena Wandelhöfer, 64 Jahre alt. Diese Autobahn gibt es seit den 1960er Jahren. In den 2000er Jahren gab es ein Infrastrukturprojekt mit dem Titel Stadtmitte am Fluss. In diesem Sommer 2024 hätte ein Tunnel fertig sein können und mit ihm diese neue Stadtmitte am Fluss. Mit intensiver Bürgerbeteiligung wurden damals visualisiert Grünanlagen, Promenaden, viele, viele Bäume. Neue Fußgängerbrücken sollten die beiden Teile Saarbrückens rechts und links der Saar besser verbinden. In neuen Gebäuden hätte man ruhig und bei Vogelgezwitscher am Fluss arbeiten können. Die Architektin und Stadtplanerin Rena Wandelhöfer hatte den Tunnel initiiert. Land und Stadt unterstützten sie dabei. So wurde sie 2007 Baudezernentin.
Also ich hatte es eigentlich nicht vor, Baudezernentin zu werden.
Doch parteiübergreifend wurde sie gewählt. Denn alle fanden die Idee des Tunnels richtig gut. Außerdem hat Rena Wandelhöfer einige Reputation. Hatte doch ihr Büro zum Beispiel die Synagoge in Dresden oder das jüdische Zentrum am Jakobsplatz in München gebaut. Da sollte ihr, als Ursaarbrückerin, die sie ist, die Stadtmitte am Fluss auch gelingen.
Man hat verstanden, dass Saarbrücken da einigen Nachholbedarf hat. Das Projekt war durchaus von allen zu diesem Zeitpunkt gewollt.
Wir stehen jetzt vor der Schlosskirche. Von hier aus steigen wir alte Treppenstufen aus Sandstein hinauf. Wir wollen von oben, von der Schlossmauer aus, auf die Saarautobahn hinunter gucken.
Wahrscheinlich dann auch mit einer anderen Geräuschkulisse. Dort oben dürfte es einiges lauter sein.
Diese Stufen zum Beispiel sind ja wirklich schön, diese Treppe und die Schlossmauer, die haben ja was.
Aber die sind alle nicht original, die sind im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn entstanden. Für den Bau der Autobahn wurde ja der Schlossfelsen um einige Meter zurückgesetzt. Die Mauer wurde neu errichtet. Aber als man die Autobahn in den 60er Jahren gebaut hat, war der Verkehr noch längst nicht so intensiv. Da gab es im Bereich der Mittelleitplanke Blumenkästen, die regelmäßig gepflegt und gewässert wurden. Und die Autofahrer konnten so die schönste Stadteinfahrt der Republik genießen.
Wir sind an der Schlossmauer angekommen und gucken hinunter jetzt auf 14 Hektar Asphalt, auf die vierspurige Autobahn mit ihren riesigen Zu- und Abfahrten und auf eine zweite vierspurige Stadtstraße, die Umgehungsstraße. Diese ist essentiell wichtig, denn regelmäßig wird die Autobahn bei Hochwasser überflutet.
Über diese Autobahn pendeln täglich, ich glaube, es sind so etwa 60.000 Arbeitskräfte nach Saarbrücken ein. Durchfahren tun insgesamt, also mit den Einpendlern, etwa 93.000 Fahrzeuge pro Tag. Und das ist eine Belastung, die nach Prognosen des Bundesverkehrsministeriums in den nächsten Jahren noch weiter steigen wird.
Wir stützen unsere Arme auf die moosbewachsene Schlossmauer aus Buntsandstein, die also 10 Meter zurückgesetzt werden musste, um die Autobahn zu ermöglichen. Unter uns die alte Brücke, die um 2 ihrer alten Bögen gekürzt werden musste, um die Autobahn zu ermöglichen. Heute ist sie ein ziemlich maroder Fußgängersteg mit Namen Kummersteg. Warum heißt er so?
Weiß ich nicht. Wenn man da drüber geht als Fußgänger, da hat man die, sind weit über 60 Dezibel dann hautnah, weil man sehr dicht an den fahrenden Autos ist.
Idylle, Fehlanzeige in dieser Stadt, die in einem an sich idyllischen Tal an der Saar liegt. Was also tun? Untersuchungen haben ergeben, dass es nicht sinnvoll wäre, eine neue Straße um die Stadt herum zu bauen, weil 2 Drittel der Autos auf dieser Autobahn Ziele in der Stadt haben. Also rückte die Idee, einen Tunnel zu bauen, in den Fokus. Nach damaligen Prognosen hätte der Tunnel bis 2024 225 Millionen Euro kosten sollen. Der damalige Verkehrsminister Tiefensee von der SPD sagte allerdings nur rund 60 Millionen Euro zu.
Das war also der erste große Pferdefuß.
Die EU sagte noch weitere 50 Millionen zu. So blieben noch rund 115 Millionen Euro Investitionskosten für Stadt und Land. Es gelang, ein Finanzierungsmodell aufzustellen, bei dem die Stadt nur eine Belastung von 8 Millionen Euro jährlich für den Tunnel hätte tragen müssen. Das wäre nach Meinung von Rena Wandelhöfer machbar gewesen. Dennoch scheiterte das Projekt. 2007, 2008 kam die Finanzkrise und in der Folge die Schuldenbremse und dann 2009 die Landtagswahl im Saarland. Hauptthema im Wahlkampf war der geplante Tunnel. Die FDP punktete, erinnert sich Rena Wandelhöfer,
mit Horrorgeschichten über eine Tunnelbaustelle, die die Stadt lahmlegen würde und verschandeln würde. Das war das Hauptthema in der Wahl. Ich habe später mal einen Grand Seigneur der FDP später mal persönlich gefragt, warum sie so diese Kampagne gefahren haben. Und dann war das Argument, auch im Saarland schafft man so ein Projekt sowieso nicht. Dann schießen wir es lieber gleich ab.
Den Tunnel zu bauen, die Stadtmitte zurückzugewinnen, das, was man erst als Chance begriffen hatte, wurde ab etwa 2009 als unzumutbare Belastung dargestellt, erzählt Rena Wandelhöfer. Dabei hätten andere Städte es vorgemacht, wie es gehen kann.
Städte wie Maastricht, Düsseldorf waren natürlich alle 10, 15, 20 Jahre vor uns dran, die ähnliche Probleme hatten. Maastricht hat eine große Bundesstraße in einen Tunnel verlegt, konnte sich dadurch wieder zur Maas hinwenden. Düsseldorf hat die Rheinuferpromenade durch Verlegung einer Bundesstraße gewonnen. Wir waren nur vom Zeitfenster her, so denke ich heute, einfach zu spät dran.
Als sie merkten, dass das Projekt scheitern würde, retteten Rena Wandelhöfer und ihr Team immerhin einige der EU-Mittel, rund 25 Millionen Euro, und gestalteten die Berliner Promenade neu. Dort sitzt man heute auf Stufen und Bänken an der Saar, während der Autobahnverkehr auf der anderen Seite des Flusses permanent weiter rauscht.
Die Saarbrücker sind sehr leidensfähig. Ich meine, die sitzen auch gerne an der Berliner Promenade und lassen sich beschallen. Das wäre in anderen Städten in der Form, glaube ich, kaum vorstellbar. Manchmal habe ich gedacht, das ist wie mit dem Frosch, den man so ganz langsam kocht, also den man in kaltes Wasser setzt und das dann immer heißer werden lässt und der dann nicht rausspringt. Genauso ist es mit den Saarbrückern in der Innenstadt, die von der Autobahn, auf der am Anfang 5.000, 6.000 Autos fuhren, dann bis zu 90.000 diese Situation immer noch aushalten.
Menschen, die von außerhalb kommen, halten den Autobahnlärm nicht so gut aus. Im Projekt Stadtmitte am Fluss haben in Rena Wandelhöfers Planungsteam Leute aus dem ganzen Bundesgebiet mitgearbeitet.
Die mittlerweile Saarbrücken alle wieder verlassen haben oder woanders gegangen sind, ja.
Genau umgekehrt war es geplant. Das Projekt hätte Strahlkraft entwickeln sollen, um Menschen hierher zu ziehen und hier zu halten.
Alle Grundlagen, die auch schon im Großprojektantrag ausgearbeitet wurden, warum macht so ein Projekt Sinn für eine Stadt? Ist das nicht einfach nur überflüssiger Luxus? Man kommt ja bisher auch zurecht. Basierten im Wesentlichen auf den Überlegungen, wie können hochqualifizierte Fachkräfte, interessante Firmen in diese Stadt geholt werden, in Konkurrenz zu den großen Metropolregionen. Wir sind hier nun mal in einer Randlage. Alle Analysen haben uns im Grunde belegt, dass dieser Effekt deutlich gewesen wäre.
Rena Wandelhöfer selbst ist inzwischen in Rente gegangen. Sie lebt fern von Saarbrücken im Hunsrück. Sie ist aber in Saarbrücken geboren und war immer, wie sie sagt, überzeugte Saarbrückerin. Das Zeitfenster sei jetzt zu für ein Projekt wie die Stadtmitte am Fluss.
Natürlich kann eine Stadt auch ohne den Tunnel weiterleben. Es ist nur die Frage, wie, mit welchen Qualitäten, mit welcher Zukunftsperspektive. Städtebau ist ein Thema, was in der Politik immer sträflich unterschätzt wird.
Alfred Gulden, der saarländische Schriftsteller und Dichter, 80 Jahre alt, stammt aus Saarlouis, 20 Kilometer nordwestlich von Saarbrücken. Er läuft vor mir die ausgetretenen Stufen der Holztreppe des Hauses hinunter, in dem er wohnt.
Das ist doch der Originalboden, das hier. Ich kann mir vorstellen, wie viele Millionen Dritte da sind, bis so etwas so aussieht.
Seit über 30 Jahren wohnt Alfred Gulden hier in diesem Haus, das einst Treidlern Unterschlupf bot, also den Leuten, die die Saarschiffe auf Treidelpfaden zogen, oft mit Pferdefuhrwerken, später auch mit Traktoren. Dieses Treidlerhaus heißt Salmshaus und es steht im Schlosspark der französischen Adelsfamilie Villeroy.
Nahe der alten Saar, vielleicht, ich schätze, es sind nicht ganz, sind 100 Meter, ich kann bis zur Saar werfen, habe ich festgestellt. Und am Limberg. Und die alte Saar, nicht die begradigte, kanalisierte neue, sondern die alte Saar, wie sie bis 1970 lief hier und jedes Jahr Hochwasser brachte, das war der erste Fluss, den ich kannte als Kind.
Es inspiriert Alfred Gulden, genau hier zu wohnen.
Wenn man so will, wohne ich wirklich in meiner schönen Kindheit. Ja.
Alfred Gulden ist in dieser Festungsstadt Saarlouis an der Saar aufgewachsen.
Wir können da an der alten Saar mal ein paar Meter gehen, das ist ja direkt hier. Die Lieblichkeit eines Neckars, die Hölderlin besingt, ist natürlich in der Saar nie gewesen. Sie war immer Industrieabwasserfluss. Das heißt, die Saar, die ich als Kind kennengelernt hatte, war kohlrabenschwarz. Das war wie Teer.
Vielleicht ist er deshalb der Einzige, der sich in seiner Lyrik und Prosa mit diesem geschundenen Fluss auseinandersetzt. Einer seiner Texte heißt Pappelschnee. Er changiert zwischen Poesie und Prosa und handelt vom Leben an der alten Saar.
Pappelschnee. Über die Sonnenflecken auf den ausgetretenen Stufen der Holztreppe hinab, aus dem Haus, aus Buntsandsteinquadern vom Limberg, pockennarbig, noch Einschüsse vom letzten Krieg, umkämpft, da der nahe Fluss natürliche Grenze war. Das Haus mit offenen Kellerlöchern, wo ein Fuchs sich hinein verirrte und nicht mehr herauskam, verhungert ist er. Die grünen Fensterläden verkleiden es zu einem Forsthaus, ist aber keins. Ein Treidlerhaus ist es. 1828 erstmals erwähnt, wo die Halfen die Pferde wechselten, ausruhten, sie stärkten und mit neuen Pferden die Penichen mit zurufenden Flüchen »Jorleit, Jorleit, hoppla ho, ihr Schinder!« weiter gegen den Strom zu ziehen bis zum nächsten Wechsel. Dann hinaus in den Park mit den alten Platanen, Eichen, Buchen, auch Zedern, Baumriesen, die bei jedem Sturm immer mehr Äste verlieren.
Die alten Baumriesen stehen immer noch. Alfred Gulden blickt täglich gerne in ihr Blätterwerk und sie recken ihre Äste über den Altarm der Saar, in dem das Wasser sehr träge fließt, hinein in die neue, kanalisierte Saar. Das Salmshaus liegt in unmittelbarer Nähe zum Dillinger Hafen. Das ist der saarländische Hafen, der im Zentrum des Ausbaus der Wasserstraße stand. Wenige Hochöfen sind in der Stahlindustrie im Saarland verblieben. Bald werden sie mit Erdgas oder später mit Wasserstoff betrieben werden. Aber in Dillingen kommen sie an und von hier fahren sie weg. Die wenigen Schiffe, die die heutige Stahlindustrie noch mit Material beliefern. Alfred Gulden und ich machen uns auf den Weg nicht zu den Hochöfen, sondern zu den Festungsanlagen in Saarlouis, den prägenden Bauten des 17. Jahrhunderts. Auf einer Brücke halten wir an.
Wir stehen auf der alten Saar sozusagen, dem Festungsfluss. Der Fluss, der eigentlich die Stadt bedingt hat. Louis XIV und dann Vauban, sein großer Baumeister, Festungsbaumeister, haben gesagt, dahin, da ist ein Fluss, das ist eine wunderbare Verteidigungsanlage. Wir müssen den Fluss entsprechend leiten. Und dann konnte man Schleusen aufmachen, dann war das Umland überschwemmt. Und die Typen, die Saarlouis belagerten, standen im Wasser. Ne? Insofern ist es eine Wasserfestung schon.
Im 17. Jahrhundert fiel Lothringen an Frankreich. Der französische König Ludwig XIV. Beauftragte den Festungsbaumeister Vauban, diese Festungsstadt zu errichten. Heute hat Saarlouis 37.000 Einwohner und rühmt sich, die heimliche Hauptstadt des Saarlandes zu sein.
Also es ist auf jeden Fall die Stadt mit der interessantesten Geschichte, interessantesten Grenzgeschichte der Deutsch-Französischen. Es war ja länger französisch als deutsch. Und den Namen sieht man ja auch. Immer noch die deutsch-französische Geschichte, die Saar und hinten dran der Louis XIV, ne? Unser Gründungsvater.
Vauban entwarf den Stadtplan auf dem Reißbrett. Hier sollte die neue französische Ostgrenze verteidigt werden. Alfred Gulden will mir zwei Helden auf dem Demi-Lune zeigen. Das ist der Teil der Vaubanschen Festung, der jetzt hier vor uns im von Entengrütze begrünten Saarwasser liegt.
Also es gibt in Saarlouis ein Sprichwort. Ach, steht da wieder Lacroix auf der halbe Mond. Der halbe Mond ist natürlich Demi-Lune, das ist die Contregarde Vauban. Der halbe Mond ist also diese militärische Anlage dort, wo übrigens auch der Michelnai, der Marschallnai, sein Denkmal hat.
Als wir auf der Festungsinsel ankommen, steht da tatsächlich übergroß die Skulptur des französischen Offiziers Michelnai und wesentlich kleiner der französische Soldat Lacroix. Marechal Ney, den Napoleon den Tapfersten der Tapferen nannte, wurde in Saarlouis geboren. Er ist der berühmteste Sohn der Stadt. Der Soldat Lacroix, auch sehr bekannt wegen des zitierten Sprichworts, wurde 1815, als die Preußen kamen, auf seinem Posten vergessen und bekam nicht mit, dass Frieden eingekehrt war.
Und er stand immer noch da auf Posten. Und da haben die Preußen, haben ihn natürlich gesehen, haben ihn dann gefangen genommen. Sie haben ihm zuerst mal zu essen und zu trinken gegeben und in einer Diligence, in einer Kutsche
der Armee nachgeschickt. Also es gibt auch solche Geschichten. Und dieser Lacroix ist für die Saluja so ein bisschen, ich habe immer gesagt, ein guter Saluja ist wie der Lacroix. Also steht da und guckt in die Richtung, während es alles schon vorbei ist. Er wartet immer noch was, aber es ist alles schon längst vorbei.
Beide sind sie Gestalten aus Alfred Guldens Kindheit. Seine Heimat ist auf der Grenze. Saarlouis ist im besten Sinne deutsch-französisch geprägt. Die Saar war hier bei Saarlouis zwar nie der Grenzfluss, aber etwas Trennendes hat ein Fluss wohl immer.
Es gibt in Saarlouis den schönen Ausspruch, heirat nie über de Saar und trau keinem über Völklingen. Wenn einer auf der linken Seite der Saar geboren ist oder aufgewachsen ist, dann soll er auch dort bleiben und heiraten und nicht über die Saar gehen. Flüsse sind ja oft auch Sprachgrenzen. Ne? Und das ist übrigens die Rossel bei Völklingen. Ich habe Freunde, wo sie von Schaffhausen ist, also auf der einen Seite der Rossel, und er aus Wattgassen. Und über die Rossel kann man fast springen. Aber auf der einen Seite sagt man ein Pferd und auf der anderen Seite das Pferd. Ne? Also ein Bächlein ist eine Sprachgrenze. Ist schon sehr verrückt alles, was wir Menschen uns so ausdenken.
Wenige Kilometer vor der Mündung bin ich angekommen. Fließend und quicklebendig zeigt sich die Saar hier in einem Altarm bei Schoden in Rheinland-Pfalz. Zuletzt habe ich sie so lebendig in Frankreich gesehen, rund 200 Kilometer von hier, an der Quelle im Elsass, unterhalb des Gipfels des Donon. Hier von Schoden aus wird die Saar bald in Konz in die Mosel fließen. Mona Steffen, Winzerin und Weinbotschafterin, nimmt mich mit auf eine Aussichtsplattform auf einem Bismarckturm. Sie zeigt unten auf die Saar und auf den Weinberg darüber.
Das ist die Eilerkrupp. Das ist wirklich eine der besten Weinlagen und auch der bekanntesten, die wir hier an der Saar haben. Und das ist auch ein Umlaufberg übrigens, den die Saar vor ganz vielen Millionen Jahren mal geformt hat. Also die Saar hat hier wirklich die komplette Kulturlandschaft eigentlich geschaffen.
Aber nicht alleine. Die Bundesregierung hat nachgeholfen, als sie beschlossen hat, die Saar auszubauen. 1987 wurde der Fluss von der Mündung bei Konz bis Dillingen für die Schifffahrt freigegeben, damit die Massengüter für die Montanindustrie verschifft werden konnten. Wir setzen uns in Mona Steffens Auto und fahren nach Kanzem. Ein herrlicher kleiner Weinort auf einer Insel, die es früher nicht gab. Sie entstand, als im Zuge der Kanalisierung in den 1980er Jahren hier der Schleusenkanal Kanzem ausgehoben wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde an der Saar, auch im Saarland, viel Wein angebaut. Dann kam die Reblaus, fraß alles weg. Im Saarland wird der Wein jetzt nur noch an der Mosel angebaut. Aber hier in Rheinland-Pfalz gibt es noch Wein an der Saar. Hier wachsen sogar weltberühmte Weine, sagt Mona Steffen.
Wir stehen jetzt hier mitten im Ockfener Bockstein, einer der absoluten Toplagen hier an der Saar.
Die Region profitiert vom Klimawandel.
Man muss wissen, in den 70er, 80er Jahren hatten wir vielleicht in einer Dekade drei gute Jahrgänge. Drei, die waren so lala und drei, die konnten wir eigentlich gar nicht ernten. Und da sind wir jetzt weit weg von. Es gibt keine schlechten Jahrgänge mehr seit Ende der 80er Jahre hier. Und das ist schon natürlich für die Winzer super. Aber da sieht man eigentlich, wie schnell die Entwicklung ist.
Wir besuchen einen Winzer, der auf besagter neuer Insel sein Weingut hat. Peter Mertes ist Kanzems Bürgermeister und in vierter Generation Winzer. Sein Sohn heißt wie er ist die fünfte Generation, streicht gerade das Haus. Peter Mertes, der Ältere, geht durch seine Lagerhalle und schließt die Holztür zu einem kleinen Balkon auf. Wir blicken von oben auf eine absolut idyllische Flusslandschaft.
Hier sehen wir jetzt den nicht kanalisierten Teil der Saar. Und ganz rechts oben sieht man eben den Wildinger Saarbogen. Wir Kanzmer sagen natürlich Kanzmer Saarbogen dazu. Das war eben damals diese enge Kurve, worauf man sich dann bei den Planungen sehr früh verständigt hat, dass man am Sonnenberg entlang einen Kanal baut, 1,6 Kilometer lang, und praktisch die Saar, die um Kanzem herumfließt, eben so belässt in ihrem Ursprungszustand.
Die Saar fließt hier also in einer so engen Kurve, dass die großen Erz- und Kohleschiffe die nicht nehmen können. Daher wurde der Kanal gebaut, den wir von diesem Balkon aus nicht sehen.
Das ist heute alles Naturschutzgebiet. Und in dem Zug ist natürlich Kanzem auch zur Insel geworden, zur Saarweininsel. Ne? Also wer Kanzem besuchen will, muss eine der fünf Brücken benutzen oder muss eben übers Wasser laufen können. Und da das die wenigste können, nimmt man besser die Brücke. Ne?
Peter Mertes und die rund 700 Einwohner von Kanzem sind ziemlich stolz, Inselbewohner zu sein. Zwar fahren kaum Schiffe auf dem Saarkanal, insofern ist es für Mertes zweifelhaft, ob der Kanal sein wichtigstes Ziel erfüllt. Aber immerhin gibt es jetzt hier kein Hochwasser mehr.
Durch den Saarkanal konnten halt die Schleusen das Wasser regulieren, sodass wir heute eigentlich hier in Kanzem hochwasserfrei sind. Das ist natürlich auch ein Pluspunkt, warum wir da ganz froh sind.
Und noch etwas hat der Kanal gebracht: besseres Klima.
Wir hatten auch auf dem Sonnenberg eben Fröste, die Maifröste. Und wenn dann eben die kalte Luft in dem Wiesental gestanden hat, sind oft auch die Weinberge im unteren Teil vom Sonnenberg eben dann erfroren. Und seit der Saarkanal da ist, haben wir da ein bisschen anderes Klima, sodass auch der Frost sich auf dem Wasser gar nicht so bildet, die Kaltluft abfließt. Ja, und so hat eigentlich auch der Sonnenberg gewonnen.
Peter Mertes erinnert sich an die Zeit, als der Durchstich, also der Schleusenkanal Kanzem, gebaut wurde.
Ich war 14, als es begonnen hat. Ja, ich kann mich noch erinnern, als Junge, und als dann die großen Bagger kamen, sowas kannte man ja als kleiner Junge, da hat man normale Bagger gekannt, aber was dann so an Maschine kam, das war ja schon in Dimensionen sensationell. Ne?
Und während er spricht, fällt ihm ein, was der allergrößte Vorteil dieses Saarausbaus hier ist.
Aus heutiger Sicht der größte Vorteil ist natürlich touristisch zu sehen, ne? Dass damals eben links und rechts vom Saarufer eben Wege angelegt wurden, die eigentlich Betriebswege für das Wasserschifffahrtsamt waren. Ne? An Radwege hat man gar nicht gedacht zu der Zeit.
Heute kommen die Touristen mit ihren Fahrrädern und es würden eigentlich mehr Hotelbetten gebraucht im Weinanbaugebiet Saar. Ein Hotel ist die Klostermühle in Ockfen. Nicht selbstverständlich, dass es dieses Hotel noch gibt. Maria Mangrich, seit 15 Jahren Chefin des Familienbetriebs, erzählt, wie der Ausbau der Saar sie zwang, das ursprüngliche Haus aufzugeben.
Unser altes Haus war ein altes Mühlengebäude, war das aus dem 16. Jahrhundert stand und hat eben kein festes Fundament. Und dann kam der Saarausbau und der Wasserspiegel hat sich um fast 2 Meter erhöht bei uns durch das Stauwerk in Schoden. Und damit hatten wir 87 im Sommer, 1,80 Wasserhöhe in unserem alten Mühlengebäude im Keller.
Lange haben Maria Mangrich und ihre Familie mit den Wasserschifffahrtsbehörden vor Gericht gestritten. Letztlich durfte dann neu gebaut werden und es gab eine Entschädigung. Und heute ist sie versöhnt mit dem Ausbau der Saar?
Es ist anders geworden, nicht mehr so ursprünglich wie früher. Aber ich denke, nach so vielen Jahren und die Bäume und Sträucher wieder alles schön am Blühen ist, hat es doch gewonnen für die Freizeiturlauber an der Saar.
Und wie viele große Schiffe sehen Sie auf dem Kanal?
Zurzeit sind es wieder ein paar mehr, aber es sind nicht viele. Es ist ja, die Stahlindustrie im Saarland war ja eben zu dem Zeitpunkt, wie der Kanal fertig war, schon am Zurückgehen. Und somit war ja eigentlich die Aufgabe, die seinerzeit gestellt wurde, eben ja schon nicht mehr notwendig. Aber ich denke, wer weiß, was kommt. Und was die nächsten Jahre so bringen und dass man eben den Verkehr von der Straße runterbekommt, könnte die Schifffahrtsstraße ja vielleicht noch mal mehr an Gewinn, an Nutzen bringen.
Das war das Wochenendjournal mit dem Titel Die Saar – Annäherung an einen Industriefluss. Mein Name ist Anke Schäfer. Danke, dass Sie mit mir an der Saar entlang gereist sind.